Bremen 2 Gesprächszeit.
In dieser Woche sprechen wir hier auf Bremen 2 in der Gesprächszeit zwischen 18 und 19 Uhr mit Menschen, die im medizinischen Bereich arbeiten. Vom Bordarzt bis zur Hebamme. Hans-Joachim Willenbrink ist Anästhesist. Er war bis vor einem Jahr Chefarzt der Klinik für Schmerztherapie und Palliativmedizin, hat diese Station am Bremer Krankenhaus links der Weser initiiert und aufgebaut. Guten Abend, Herr Willenbrink.
Guten Abend, Herr Neumann.
Es gibt in Bremen keinen zweiten Palliativexperten, wie Sie einer sind. Sie sind unbestrittener Wegbereiter, er wiegt mit dem Kopf der Palliativversorgung, inzwischen Vorsitzender des Fördervereins Palliativstation am Klinikum links der Weser und Initiator der ersten Bremer Palliativlotsin. Außerdem sind Sie einer der wenigen Ärzte, die eine klare, dem Mainstream widersprechende Meinung zum selbstbestimmten Sterben schwerstkranker Menschen haben. Sehe ich ein Nicken oder ein Wiedereinkopfigen? Die müssen Ihrer Ansicht nach auch in Deutschland die fachliche Hilfe bekommen, für die sie sonst in die Schweiz oder nach Holland fahren müssten? Da nickt er. Alles Punkte, die wir diese Stunde vertiefen wollen. Sie sind aber auch einfach ein Familienmensch, treuer Ehemann, der sich gerade an sein neues Leben im Ruhestand gewöhnt. Gar nicht so einfach in Zeiten von Corona oder gerade doch, weil durch den Lockdown ab Mitte März alles runtergefahren war?
Nein, man muss sein Leben tatsächlich neu sortieren, das ist wichtig, andere Prioritäten setzen, aber auch mal Dinge machen, zu denen man nie gekommen ist. Zum Beispiel das Moped reparieren wäre eine Möglichkeit, aber auch sich mehr um die Familie, um die Frau zu kümmern.
So, und hilft Corona dabei oder ist Corona ein Hindernis?
Nö, hilft mir dabei.
Sie helfen auch aus bei der Corona-Ambulanz der Kassenärztlichen Vereinigung. Ist das aufregend oder eher unspektakulär?
Also bisher blieb es nur bei einer Anfrage seitens der KV, aber einen direkten Kontakt in der Ambulanz selber hat es bis heute nicht gegeben.
Wir haben uns im März schon mal unterhalten, da war die Sache mit der Palliativlotsin noch ziemlich frisch. Jetzt ist Mitte Juli, gibt es da was Neues?
Ja, also die Anfragen sind kontinuierlich steigend letztendlich. Allerdings der Kontakt in der Geschäftsstelle findet zum Teil jetzt statt, aber doch vermehrt auch zu Hause. Wir haben noch eine weitere Kollegin zur Unterstützung mit eingebunden, weil es allein von einer nicht geschafft werden kann.
Was Sie über die Corona-Pandemie denken, welche völlig unmedizinischen Dinge Sie noch so umtreiben, darum soll es in dieser Stunde gehen. Ich bin Mario Neumann, herzlich willkommen. Sie hören die Gesprächszeit auf Bremen 2. Zu Gast ist Hans-Joachim Willenbrink. Herr Willenbrink, Sie sind Arzt, 67 Jahre alt. Dann sind Sie schon Risikogruppe. Haben Sie Angst vor Corona?
Nein, eigentlich nicht. Ich schütze mich so gut es geht und auch nach den Vorgaben, die allseits empfohlen werden. Und ich denke, mehr kann ich einfach nicht machen. Ich habe eine Corona-App, das gehört dazu. Ob sie mir helfen wird, weiß ich nicht. Überall einen Mundschutz und den nötigen Abstand wahren, das geht.
Eben haben Sie schon angedeutet, Corona hilft Ihnen gerade, Ihr neues, in Anführungszeichen, Leben im Ruhestand zu organisieren, tatsächlich mal runterzufahren. Dabei gab es dann trotzdem schon wieder Anfragen, ob Sie nicht einspringen können bei der Corona-Ambulanz. Noch kam es dazu nicht. Aber gehen Sie da mit einem guten Gefühl hin oder mit einem mulmigen Gefühl, wenn Sie denn dann mal einspringen
sollen? Nein, ich gehe da mit einem guten Gefühl hin. Ich habe letztendlich auch gesagt, dass ich keine Bezahlung dafür haben möchte. Ich möchte das Geld, was ich da bekomme, 30 Euro die Stunde, möchte ich einfach spenden.
Und was müssten Sie da machen? Abstriche nehmen?
Ja, nur Abstriche. Eigentlich braucht man dafür keinen Arzt, aber das ist so gewollt halt.
Nicht? Ist, glaube ich, auch Vorschrift, ne?
Es ist Vorschrift, ja.
Corona verändert alles, ja oder nein?
Ja, es hat einiges mit mir gemacht, mit meiner Familie gemacht, aber auch in der Wahrnehmung bestimmter Dinge. Also zum einen ist meine Mutter vor anderthalb Wochen gestorben in einem Pflegeheim. Ich habe sie unter Bedingungen zuletzt in den letzten 3 Monaten kontaktieren können. Die waren nicht mehr schön. Das bedeutet aber auch, ich kann dem Pflegeheim nichts anlasten. Die haben eine vernünftige Strategie dort gefahren. Es war nicht so, dass dort jemand beim Gespräch mit anwesend war. Das ist in vielen Pflegeheimen der Fall. Die haben uns beide allein gelassen. Das ging über eine halbe Stunde. Also die in Oldenburg haben ganz gut gehandelt da.
Aber was war nicht in Ordnung?
Was nicht in Ordnung war, mitzuerleben, wie sie tatsächlich vereinsamt. Sie war nämlich zum Schluss eigentlich auch nicht mehr imstande zu telefonieren, fand das Telefon nicht oder konnte nicht hineinsprechen. Und das andere ist natürlich ihre gewohnten Gänge aus dem Haus raus. Das ging in den letzten 4 Monaten überhaupt nicht mehr. Und das erlebt sie ja auch im Zusammenhang mit den anderen, die dort in dem Heim sind, als eine ziemliche Bedrückung. Es treten Aggressionen auf, die Pflegeheim-Insassen, wenn ich mal so sagen darf. Die Mitbewohner sind längst nicht mehr so gesprächsbereit gewesen wie vorher. Sie durften ihre Angehörigen auch nicht sehen. Und das führt zu einer Vereinsamung. Und ich kann dagegen nichts machen. Sie konnte die neuen Medien überhaupt nicht, konnte keinen Laptop, nichts dergleichen bedienen. Handy war völlig fremd. Dann hätte man sozusagen face by face mit ihr nochmal sprechen können. Das war alles nicht möglich.
Und das wie alt war sie?
93. Ja, sie war krank. Und die ist einfach, hat sie sich ins Bett gelegt, 4 Tage später war sie tot. Nichts mit Leiden, überhaupt nicht. Möglicherweise ein psychisches Leiden dabei. Das haben viele, das haben eigentlich alle in den Heimen. Aber auch, ich muss einfach sagen, die Pflegenden dort stehen ja auch unter einem massiven Druck. Ja? Und die haben einfach nicht die Zeit. Und wir haben innerhalb unserer Palliativgesellschaft noch mal ganz klar darüber geredet, was brauchen wir für solche Leute, wenn jemand sagt, naja, jetzt geht's dem so schlecht, er müsste eigentlich ins Krankenhaus eingewiesen werden. Will der Betroffene das überhaupt? Wir nennen das Ganze Advanced Care Planning. Das heißt, dass man im Voraus Gespräche führt. Was willst du eigentlich, wenn dies und jenes eintritt?
Ja. Dann haben Sie mir eben, als wir hier raufgegangen sind, ins Studio von Bremen 2 im Treppenhaus noch was zugesteckt, dass gerade jüngst in der vergangenen Woche Sie Dinge mitbekommen haben, die Sie mehr oder weniger sprachlos, fassungslos.
Ja, fassungslos hat mich die Mitteilung einer ehemaligen Mitarbeiterin gemacht, deren Vater in einer größeren Stadt in Süddeutschland sich aus dem 6. Stock vom Baugerüst gestürzt hat, weil seine Frau Wochen vorher eingewiesen wurde mit einer Covid-19-Infektion und das nicht überlebt hat und er dann einen Monat später also in so eine verzweifelte Situation gekommen ist, dass dieser Suizid für ihn der einzige Ausweg war. Und das hat mich extrem, nicht was heißt belastet, aber das passiert häufiger. Suizide haben tatsächlich zugenommen unter Covid-19-Infektionen. Und das so hautnah oder so mitzuerleben, das hat mich ziemlich betroffen gemacht letztendlich. Und das ist also nicht nur die Vereinsamung, sondern auch die Konsequenz daraus, wie ganze Strukturen zerstört werden unter solchen Bedingungen halt nicht.
Nun haben Sie sich ja viel mit Strukturen befasst. Ihr ganzes Leben lang, hätte ich fast gesagt. Ja. Sie haben durch den Bremer Palliativkongress viel versucht mitzugestalten, nicht nur versucht, auch geschafft. Was ist Ihrer Ansicht nach jetzt die nächste Stufe? Was sind jetzt die Punkte, die wir diskutieren müssen, wo wir Lösungen für finden müssen?
Also wir müssen uns tatsächlich Gedanken darüber machen, gar nicht so sehr, ob wir mehr Palliativstationen brauchen, sondern wir müssen uns auch Gedanken machen, wie wird eigentlich in den Krankenhäusern ohne Palliativstation gestorben? Und das ist auch etwas, was ich im Grunde genommen den Krankenhäusern hier, insbesondere auch in Bremen, so ein bisschen ankreide, dass sie sich nicht Gedanken darüber gemacht haben, was passiert eigentlich mit den Menschen, die jetzt hier sterben? Warum darf da keiner hin? Natürlich, wenn der Sterbevorgang sozusagen einsetzt, wenn die Pflegenden, die Ärzte merken, hier ist ein Leben nicht mehr möglich, dann konnte man hingehen für eine halbe Stunde jemanden besuchen. Das war möglich. Aber man hätte durchaus auch eine ganze Station außerhalb der Palliativstation in jedem anderen Krankenhaus herrichten können oder wenigstens ein paar Betten, wo dieser Zugang auch schon früher ermöglicht werden könnte. Aber das wurde hier versäumt, beziehungsweise man hatte ja nie die Situation als solche gehabt letztendlich, dass man so restriktiv mit Besuchen umgehen muss. Aber das macht ja auch was mit den Pflegenden. Sie müssen bedenken, die laufen da zum Teil mit doppeltem Mundschutz rum. Das schafft Kopfschmerzen, das macht Müdigkeit, die Leute sind nicht mehr aufnahmebereit. Das schafft Aggression, nicht nur unter den Kollegen, sondern letztendlich auch den Patienten gegenüber. Gut, ich habe das nur mitbekommen, Klinikum Mitte zum Beispiel, hat man 1-2 Personen, Ärzte abgestellt, die ausschließlich nur dafür da sind, sich mit dem Personal zu unterhalten. Was macht das mit dir? Wo können wir dir Unterstützung geben? Das ist, zumindest ist das in Bezug auf die Mitarbeiter etwas Wichtiges. Aber das müssen wir lernen aus dieser ganzen Geschichte. Das muss jetzt dauerhaft so weitergetragen werden.
Was auch dauerhaft weitergetragen werden soll, was, glaube ich, ein großer Wunsch ist von vielen, der Applaus von den Balkonen am Anfang der Krise. Was bleibt? Also gibt es jetzt wirklich mehr Geld? Und jetzt, wo sich alles eingespielt hat, denkt doch wieder keiner mehr an diese Leute, wurde mir gesagt.
Ja, also. Herr Neumann, das ist die eine Seite. Die zweite Seite ist ja auch die, Sie Das, man kann nicht nur mit dem Geld das Pflegepersonal locken. Es müssen wirklich Menschen da sein, die es machen wollen. Natürlich, wenn ich mehr Geld zur Verfügung stelle, wird der eine oder andere sagen, ja, das könnte mich tatsächlich reizen. Auch ist eine Entlohnung für diese Schichtarbeit, die wir da machen müssen. Insbesondere für die, die auf den Intensivstationen arbeiten. Aber das ist nicht alles. Letztendlich ist das eine Farce. Meiner Tochter in Hamburg, die Krankenschwester ist, wurde mitgeteilt, sie bekommt 50 Euro jetzt im Monat als Zuschlag, der aber versteuert werden muss. Da habe ich gesagt, schick es doch als Spende einfach wieder zurück. Ja, das, sowas geht einfach nicht. Und bei der Bundespost kriegen sie 300 Euro jetzt. Aber ich glaube, es ist nicht nur allein mit dem Geld zu machen und dieses Beklatschen ist nett, aber wenn jetzt nicht endlich, und das ist so, die Pflegenden haben keine Lobby, ja, auch die Alten haben keine Lobby, wenn sich nicht endlich Menschen finden, die für diese Menschen Fürsprecher sind oder Sprecher sind, oder sich die Bundesregierung Gedanken macht, was ist das für eigentlich für eine Berufsgruppe, in der wir intensiver abhängig werden, auch in Zukunft, ja, letztendlich. Wir müssen neue Strategien entwickeln und dazu gibt es genügend Institutionen, die da unterstützen, mithelfen können.
Ein Punkt, wie unterstützt werden kann, ist das Modell der Palliativlotsen, das in Bremen, soweit ich weiß, bundesweit gestartet wurde Anfang des Jahres. Ja. Über das wollen wir gleich sprechen hier auf Bremen 2 in der Gesprächszeit mit Hans-Joachim Willenbrink. Die Gesprächszeit auf Bremen 2 mit dem Arzt Hans-Joachim Willenbrink. Herr Willenbrink, wir waren eben stehen geblieben bei den Palliativlotsen. Es sind inzwischen zwei in Bremen. Sie haben das Projekt initiiert. Das sind Fachleute, Krankenschwestern. Und gleichzeitig auch Sozialarbeiterinnen, die mit einem Autochen losfahren können, zu den Menschen dorthin, wo sie leben, in ihr Umfeld, gucken können, wie geht es den Leuten, welche Fragen haben sie, welche Probleme vor allem haben sie, wenn sie eine Krebsdiagnose bekommen haben und damit verbunden sozusagen, ja, die zaghaft vermittelte Information, die Tage sind gezählt, so möchte ich es mal sagen. Es gibt für sie wenig Hoffnung auf eine Genesung, auf eine Heilung. Sie müssen sich darauf einstellen, dass ihr Leben zu Ende geht. Und viele dieser Menschen sind dann alleingelassen und kommen dann schlechtestenfalls wieder ins Krankenhaus zurück, weil sie eingewiesen werden müssen wegen irgendwelchen akuten Fällen.
Soziale Belange sind es in erster Linie.
Ja. Ja. Und aber, um dieses Dilemma zu lösen, gibt es diese Palliativlotsen. Inzwischen zwei. Geht da noch mehr oder ist das jetzt die Grenze erreicht?
Nein, also die Palliativlotsin ist primär nicht dafür da, Aufklärungsarbeit zu betreiben. Aber es bleibt nicht aus, dass natürlich die Betroffenen oder die Angehörigen fragen, ja, was halten Sie denn davon? Ist das noch sinnvoll, die Therapie? Belastend sind für die, und das ist auch Aufgabe der Palliativlotsin, letztendlich die sozialen Belange zu klären. Wir können niemals in die Aufklärungspflicht eines Hausarztes eingreifen, das wollen wir nicht. Aber die kommen ja mit Fragen nach Hause zurück, die einfach unbeantwortet sind.
Zum Beispiel zum Thema Pflegestufe, zum Thema
Pflegestufe, Pflegeeinstufung oder auch Arbeitslosengeld. Es wird plötzlich nicht mehr gezahlt. Die sind völlig überfordert mit solchen Situationen. Und dann geht die Palliativlotsin im Notfall sozusagen, geht sie mit denen auch ins Arbeitsamt und erklärt den Leuten, wo die augenblickliche Situation liegt. Und in der Regel klappt das wunderbar. Dann läuft das wie am Schnürchen, weil diese Arbeiter oder Mitarbeiter, die in den einzelnen Ämtern sitzen, wirklich auch zum Teil empathisch sind, erkennen die Situation. Nur wenn ich als Betroffener dorthin gehe, dann kann ich das wahrscheinlich gar nicht so übermitteln wie jemand, der mir als Beistand da ist letztendlich. Und die zweite, die jetzt mit dabei ist, die übernimmt einen Teil der Aufgaben mit, weil die erste im Augenblick wiederum andere Dinge noch mitmacht. Wir werden es abwarten jetzt letztendlich. Auch die Krankenkassen haben jetzt an dem Projekt Interesse gezeigt. Wir haben Ende des Monats ein Gespräch bei der AOK hier in Bremen, unserer größten Krankenkasse, und werden denen das vorstellen. Es ist ja so, die sollen ja gar nichts bezahlen. Wir wollen denen nur sagen, was machen wir hier eigentlich seitens des Fördervereins. Ne?
Genau, bezahlt wird es ja durch den Förderverein, ja. Palliativstation Klinikum Links der Weser. Für wie lange ist das gesichert? Drei Jahre?
Für 3 Jahre auf jeden Fall. Und da wir sehen, dass es eine absolute Notwendigkeit ist und von vielen, auch von anderen Pflegeverbänden akzeptiert wird, werden wir das, sofern wir liquide sind, werden wir diese Stelle weiter aufrechterhalten. Und die Kollegin auch noch dabei mitmacht, das wäre wunderbar. Aber wir werden es ausweiten, wenn die Situation es notwendig macht.
Notwendig ist es auch, über das Sterben nachzudenken, spätestens seitdem wir seit dem Frühjahr um Aschermittwoch rum dieses neue Urteil des Bundesverfassungsgerichts bekommen haben zur Sterbehilfe, die in Deutschland nicht mehr unter Strafe steht seitdem. Das heißt, es darf jetzt ein Mensch, der den Wunsch hat, aus dem Leben zu scheiden, auf die Suche gehen nach anderen Menschen, die ihn beraten, die ihn unterstützen, die ihm zur Seite stehen. Sie sind im Prinzip einerseits froh über das Urteil, andererseits finden Sie es aber auch problematisch.
Ja, ich bin insofern froh, als dass es zumindest für diejenigen, die diesen Menschen, die in einer so ausweglosen Situation sind, eine Hilfe bieten können. Ich halte nichts davon, dass es Sterbehilfevereine gibt, letztendlich ob Schweiz oder Deutschland, die dieses dann übernehmen. Es muss in der Hand eines Arztes bleiben. Und es gibt auch genügend Leute bei uns in der Gesellschaft für Palliativmedizin, die sich ganz klar dazu bekennen. Und ich unterstütze dieses Ansinnen auch. Aber es gibt ja immer noch das Problem, dass die Mittel, die dafür benötigt werden, ja nicht dem für den bestimmungsmäßigen Gebrauch zugeführt werden. Das ist eben das Problem. Also muss das auch noch geändert werden. Aber in der Sache ist es einfach wichtig, dass man sagen kann, wenn jemand in so einer Situation ist, dann soll er Beistand durch einen Arzt oder Ärztin haben. Das ist mir wichtig.
Und das sind auch Dinge, die man vermutlich frühzeitig schon planen und einfädeln muss. Im Prinzip zu dem Zeitpunkt, wo die Diagnose kommt. Dass es im Prinzip ein unheilbares Leiden ist, psychisch, physisch.
Ja, es muss nicht immer alles mit Leiden verbunden sein. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass diese Menschen genau wissen, sie werden in absehbarer Zeit daran sterben. Und vielfach, wenn wir uns mit den Leuten unterhalten haben, immer wieder den Wunsch geäußert haben, dass sie im Prinzip keine intensive Therapie mehr wollen. Aber wo steht denn das? Wo schreiben die Leute das auf? Ja, wenn ein Notarzt kommt, letztendlich, der muss sie einweisen. Aber das wollte er gar nicht. Was ist mit diesen alten Menschen im Pflegeheim, die eigentlich sagen, jetzt bin ich an Covid-19 erkrankt und jetzt geht es mir von der Lunge her so schlecht. Ich möchte hier bleiben im Heim. Das Heim sagt aber, ja, ich weiß gar nicht, was wir mit ihm machen sollen. Wir sind darauf gar nicht eingerichtet. Ja, und die Heime haben die Möglichkeit, wenn sie in solch ausweglose Situationen kommen, zum Beispiel hier in Bremen den ambulanten Palliativdienst mit einzuschalten, ärztlicherseits, weil die sich tatsächlich auch, und das ist auch im SGB V niedergelegt, um diese Menschen im Pflegeheim kümmern, wenn sie an einer Erkrankung leiden, die in unmittelbarer Zeit zum Tode führen wird.
Aber einschläfern dürfen Sie sie noch nicht.
Nein, das macht auch keiner. Nein, das wird auch keiner machen. Das muss eine ganz intime Sache bleiben zwischen dem Patienten und einem vertrauten Arzt. Dafür möchte ich nicht, dass solche Dienste dann da herangezogen werden. Das machen die auch nicht, ja? Weil sie ganz andere Möglichkeiten haben und sagen, gut, dann werden sie nicht ins Krankenhaus eingeliefert werden. Aber wir haben andere Möglichkeiten, sie zu betreuen, auch dass das Sterben nicht leidvoll wird. Weil der Hausarzt, es gibt viele Hausärzte in einem Heim letztendlich, alle ticken sie anders. Ja? Der eine sagt, das mache ich nicht, der muss in die Klinik eingewiesen werden. Der andere sagt, gut, ich bin bereit, einmal am Tag zu dir zu kommen, aber das wird immer seltener.
Ja? Können Sie mir einmal von einem Menschen erzählen, der so stark krank war, dass er sich das Einschlafen gewünscht hat, dem Sie begegnet sind?
Ich weiß jetzt nicht, was Sie meinen, Herr Neumann, das Einschlafen, dass er Unterstützung braucht. Ja, natürlich. Meinen Sie jetzt im Pflegeheim oder wo?
Eine Situation, die Ihnen einfällt. Das kann auf der Palliativstation, glaube ich, auch genauso gewesen
sein. Ja, natürlich fällt mir das ein. Einer 43-jährigen Frau, die ein Brustdrüsenkarzinom hatte und wir alle wussten, dass das die erschwerte Atmung allein durch dieses invasive Wachstum zustande kommt. Und die hat ganz klar eingefordert, bei euch steht doch auf der Seite der Palliativstation letztendlich, dass ihr auch dahingehend Unterstützung leistet. Und das machen wir, wenn die Atmung so schwer ist, dass jemand drunter leidet, dann kann man ihn mit bestimmten Substanzen ruhig stellen, zum Schlafen bringen, klärt aber vorher ab, ob das auch diese Medikation, die Höhe der Dosierung auch zum Tod führen kann. So. Und das wünschen sich bestimmte Menschen. Aber wir sprechen natürlich darum, warum, was ist das für eine ausweglose Situation? Gibt es nicht auch andere Dinge, die das Leben sozusagen schön machen können? Aber in der Regel sind das abgeklärte Menschen.
Und das sind auch Einzelne. Wie viele?
Einzelne. Das sind wirklich Einzelne. Manche wissen das gar nicht, dass diese Möglichkeit besteht. Auch Ärzte wissen das einfach nicht. Aber es setzt immer voraus, dass jemand beim Patienten dabei ist und nicht jetzt sagt, so, ich gebe dir was und dann gehe ich raus. Das geht nicht. Das ist würdelos. Und deswegen müssen wir die Palliativmedizin in all diesen Bereichen, Pflegeheim, Pflegestation, Kurzzeitpflege vor allem auch, müssen wir einfach stärken, die Expertisen.
Unser Gast in der Gesprächszeit auf Bremen 2 ist Hans-Joachim Willenbrink, Anästhesist und Palliativmediziner aus Bremen. Wir können nichts mehr für Sie tun. Diesen Satz gibt es aus Sicht der Schmerztherapie nicht. Die Palliativmedizin setzt sich für die umfassende Behandlung unheilbar kranker und sterbender Menschen ein. Ziel ist dabei eine verbesserte Lebensqualität. Dazu werden im ganzheitlichen Ansatz medizinische, pflegerische, emotionale, soziale und spirituelle Aspekte berücksichtigt. So das Credo der Palliativstation am Klinikum links der Weser, an dem Sie lange Chefarzt waren. Inzwischen sind Sie Präsident des entsprechenden Fördervereins. Geboren und aufgewachsen sind Sie in Oldenburg. In was für einer Situation? Was haben Ihre Eltern gemacht? Hatten Sie Geschwister? Waren Sie glücklich oder haben Sie eher eine schwierige Kindheit gehabt?
Nein, ich hatte keine schwierige Kindheit. Ich hatte eine sehr liebevolle Mutter. Mein Vater war sehr streng, ja, das muss man sagen. Als ich ein Moped geklaut habe und ohne Führerschein gefahren bin, rief der Polizeibeamte bei ihm an, aber schlagen Sie ihn nicht, was mein Vater auch beherzigt hat. Und er war streng, aber beide Elternteile haben mich so erzogen, dass ich heute sagen kann, ich bin glücklich, ich habe vernünftige Umgangsformen, denke ich. Und das ist der Verdienst meiner Eltern.
Was hat Ihr Vater beruflich gemacht?
Mein Vater war Fernmeldetechniker, der ist an den Holzmasten hochgelaufen, hat die Leitung in Ordnung gebracht.
Und dann hat er 1968 für Sie einen Ausbildungsplatz organisiert, ja, über Beziehungen zum Schriftsetzer in Oldenburg. Welche Ausbildung hätten Sie gerne gemacht?
Ich hatte keine eigenen Ideen. Ich wusste nichts. Mich wurde in der Schule nicht darauf vorbereitet. Ich hatte Glück, dass ich überhaupt mit einem Zeugnis der Volksschule in einer 4 in Deutsch überhaupt als Schriftsetzer aufgenommen wurde, dann musste damals mindestens die mittlere Reife haben. Aber ich habe dann, sage ich mal, von Anfang an Deutschkurse belegt an der Volkshochschule und das hat mich weitergebracht. Und ich habe tolle Leute kennengelernt, die gleiche Interessen hatten. Das war schon ganz, ganz früh, immer in der Gemeinschaft zu arbeiten oder Freunde zu suchen, Ideen zu haben, sie durchzusetzen.
Das heißt, motiviert waren Sie? Sie waren nur ein bisschen planlos.
Ich war komplett planlos. Ja, und er hat aber auch Spaß gemacht, dieser Ausbildungsberuf.
So, danach ging es nach Berlin, um der Bundeswehr zu entkommen. Warum? Sind Sie Pazifist?
Naja, ich bin Pazifist. Ich wäre niemals mit der Waffe angetreten. Keineswegs. Letztendlich bin ich dennoch zur Musterung herangezogen worden. Aber hatte damals schon, weil man Arbeitnehmer in Berlin suchte, ganz schnell nach Berlin rübergegangen und dann konnte ich nicht mehr gezogen werden. Das war dann so. Ich hätte aber auch nicht unbedingt außerhalb Berlins sein dürfen. Sozusagen Berlin war ja als West-Berlin als Enklave und sobald ich dann den anderen Westteil wieder betreten hätte, hätte man mich durchaus einziehen können. Den Wehrpass habe ich immer noch.
Mittlere Reife und Abi an der Abendschule, dann das Medizinstudium in Berlin. Welche Erinnerungen haben Sie an diese Zeit? Da kamen Sie, glaube ich, auch in Kontakt mit politischen Leuten, mit der KPDML.
Das war schon eigentlich schon zu Zeiten der Ausbildung, dass ich in einem marxistischen Kreis war in Oldenburg, um, sage ich mal, andere Sichtweisen der Politik kennenzulernen, wenn man das mal so ausdrücken darf, und wurde dann in Berlin, ist man mir irgendwie auf die Spur gekommen, im wahrsten Sinne des Wortes, und hat dann gefragt, willst du nicht bei uns irgendwie dich mit aktiv betätigen? Wir hatten in dem Abrisshaus, in dem ich wohnte, 2 Ärzte, die Medizin studierten und in der KPDML tätig waren, haben mich häufig in die Abende mitgenommen. Ich habe neue Freunde gewonnen und habe natürlich auch eine entsprechende Sichtweise kennengelernt, die ich nicht unbedingt heute mehr so teilen würde. Aber sie hat mir eine gewisse Sicherheit, einen gewissen Halt auch gegeben innerhalb einer Gemeinschaft.
Und als Sie gefragt wurden, ob Sie mitmachen wollen, haben Sie gesagt?
Nein, da habe ich dann gekniffen.
Weil?
Weil es mir zu viel war. Ich bekam etwas Angst, muss ich sagen, weil dann doch bei meinem Vater oder bei meinen Eltern während meiner Zeit, als ich in Berlin war, ich weiß nicht, was das für Leute waren, auftauchten zu Hause und wollten sich über meine Vita ein wenig erkunden. Mein Vater wusste gar nicht, was los war. Wer das war, ich weiß es heutzutage nicht mehr. Und da bat mich mein Vater, mit diesen politischen Aktivitäten aufzuhören. Er hatte große Angst, dass er seinen Job verlieren würde bei der Post als Beamter.
Ach du Schreck.
Ja.
Das ist ja heiß.
Ja.
Und das in welchem Jahr? 1972?
Das muss 72 gewesen sein. 72, ja.
Gut, und dann wurde nach und nach die Palliativmedizin ihr großes Lebensthema, will ich mal so sagen. Ich habe mich gefragt, ob das damit zusammenhängt, dass sie zwischen aller Seelen und Toten Sonntag geboren wurden. Aber ich glaube, entscheidender waren wohl die Eindrücke, die sie dann in Freiburg an der Klinik für Tumorbiologie gemacht haben. Oder da waren sie, glaube ich, nur 2 Jahre.
Da war ich nur 2 Jahre aus familiären Gründen. Meine Frau wollte nicht nach Freiburg mitziehen. Und dann habe ich gesagt, okay, die Ehe ist mir wichtiger, die Kinder sind mir wichtiger. Bin dann wieder zurückgegangen und hatte dann die Möglichkeit, dank meines wunderbaren Chefs, der leider schon verstorben ist, Franz Böhmert, mich zu verwirklichen in der Klinik und konnte damit auch mit seiner Unterstützung die Palliativmedizin nach 7 Jahren aufbauen.
Diese komplette Thematik Palliativmedizin, Schmerzen lindern, begleiten, sterben müssen, sterben dürfen, ist ein zentrales Thema, das Sie beschäftigt. Das merkt man sehr schnell, wenn man mit Ihnen spricht. Gibt es daneben ein zweites großes Thema, das Sie aktuell sehr beschäftigt?
Ja, also ich muss abschalten können. Das ist mir ganz wichtig, auch in der nächsten Zeit die Palliativmedizin, der Förderverein, ja. Und das andere ist meine Leidenschaft zum ersten Beruf des Schriftsetzers und Druckers. Und da ist es mir wichtig, jetzt in nächster Zeit Kontakte, die ich schon habe, neu zu knüpfen, aufrechtzuerhalten. Und das ist ein Ziel, was ich habe und werde sicherlich in Hoya mit aktiv werden beim Einrichten des Druckereimuseums.
Wann soll es aufmachen?
Die haben im Grunde genommen schon angefangen, aber der jetzige Leiter dieses Museums, selber mal Lehrer gewesen, ist jetzt in die Jahre gekommen, dass er sein Wissen an Nachfolgende weitergeben möchte. Und ich bin ein Fan von Museen, Druckereimuseum, insbesondere in Leipzig, was ich immer nur wärmstens anpreisen kann, dass man noch Techniken lernen kann, die man demnächst nicht mehr wiederfindet. Kein Mensch wird sich mehr mit Bleilettern auseinandersetzen wollen. Keiner wird mehr an der Linotype drucken können, weil er nicht weiß, wie die Maschinen funktionieren. Und das ist mir wichtig, das vielleicht noch weiterzugeben.
Warum? Was geht sonst verloren?
Ach, das ist einfach die Liebe zu dem Handwerk, die Liebe zu diesem Beruf. Und es war ja auch immer was Ästhetisches. Man muss ja immer sagen, die Schriftsätze waren immer was Besseres. Die haben immer mehr verdient als die Drucker. Das lag so ein Stück mit daran, dass sie selber gestalten konnten. Auf der anderen Seite verlangte man von ihnen
die Umsetzung.
Die Umsetzung. Also sie mussten ja selber auch Texte entwerfen, setzen. Und wichtig war immer die Rechtschreibung. Und das ist bei mir etwas, was ich sehr hoch hänge, obwohl ich in der Schule kläglich versagt habe da in dieser Richtung. Spaß an der deutschen Sprache auch. Das ist mir ganz wichtig, die Grammatik aufrecht zu erhalten. Und das habe ich meinen Kindern auch immer beigebracht. Die finden es ganz gut.
In unserer Sonderwoche mit medizinischen Menschen, so möchte ich es mal nennen, haben wir jetzt Hans-Joachim Willenbrink zu Gast. Anästhesist und inzwischen nicht mehr aktiver Arzt.
Das ist richtig, ja.
Ist das Leben im Ruhestand inzwischen für Sie ein bisschen erträglicher geworden? Wir haben im März ja schon mal gesprochen, da war es doch eine starke Umbruchszeit, die Sie da durchgemacht haben, die auch nicht nur Sonnenschein mit sich gebracht hat, weil es einfach auch eine starke Umstellung, eine starke Veränderung war.
Ja, vor dem Nichts zu stehen einerseits, auf der anderen Seite aber auch zu wissen, dass man noch genügend Dinge machen kann. Und es kam jetzt auch wieder eine ganz schöne Nachricht rein. Wir haben vor 2 Jahren schon mal den Deutschen Palliativkongress mit 5000 Teilnehmern in Bremen gehabt. Und für 2022 ist er wieder in Bremen geplant, weil hier alles so gut lief. Und ich darf dann seitens des lokalen Komitees wieder alles für diese Jahre organisieren. Das fangen wir jetzt mit an.
Das heißt, Sie haben sich glücklicherweise ein Projekt geangelt oder angeln können?
Nein, nicht angeln, gefragt, machst du mit und so weiter. Und das ist ganz schön.
Sie hätten Nein sagen können.
Ja, nö.
Theoretisch
ja, natürlich. Aber ich fand das ganz nett, dass man auch an uns nochmal denkt in diesem Zusammenhang. Häufig ist es ja so, man geht in die Rente und plötzlich kennt einen keiner mehr. Manche nennen das Bedeutungslosigkeit. Ich habe damit überhaupt kein Problem.
Sagen Sie so.
Aber nee, sag ich, nein, ich meine es wirklich so.
Okay.
Und ich bin auch ganz froh, zu bestimmten Dingen auch nicht mehr gefragt zu werden.
Haben
das
Sie eben
war
auch
mal.
Gehört,
ja, das war
für
mal.
Gewisse Dinge wollen Sie
aber
auch nicht mehr verantwortlich sein.
Solche Sachen zu organisieren, auch für einen Vortrag und so weiter. Da habe ich Spaß dran. Und ich stehe nicht unter dem Druck. Das ist wichtig. Ich kann mir die Zeit dafür selber einteilen. Und das war früher neben dem normalen Beruf immer bis in die späten Abendstunden verbunden. Und das brauche ich heute nicht mehr.
Was würden Sie sagen, hat der Beruf des Arztes für Narben vielleicht sogar auch hinterlassen bei Ihnen? Also wenn Sie auf das Berufsleben jetzt in Verbindung mit dem Privatleben zurückblicken?
Ich bin nach wie vor der Meinung, dass man jemandem empfehlen kann, Arzt zu werden, der sich zutraut, mit all den Themen, auch die wir hier jetzt schon angesprochen haben, konfrontiert zu werden. Was die hierarchischen Dinge im Krankenhaus oder sonst wo anbelangt, das ist natürlich eine andere Geschichte. Aber man muss sich immer selber treu bleiben, das ist das eine. Man muss eine vernünftige Meinung vertreten können, man darf sich nicht verbiegen. Und die Liebe zum Menschen, der Umgang miteinander, das muss da sein. Das große Geld kann man damit nicht verdienen.
Ganz und das ist für Sie auch das Entscheidende gewesen.
Ja.
Und hat Sie durchgetragen durch die Jahrzehnte, trotz Schichtarbeit, während der Notfallmedizin, die Sie ja auch gemacht haben.
Ja, die Notfallmedizin hat mich ja eher erst an die Palliativmedizin gebracht, zu sehen, unter welchen Bedingungen Menschen sterben, wie Angehörige zurückgelassen werden. Ich weiß gar nicht, ob meine Erziehung überhaupt irgendeinen Einfluss darauf hatte. Das ist ja das gesamte Umfeld, das einen prägt letztendlich und wofür ich Antennen habe.
So, ja. Sie haben auch Antennen für Corona. Es wird ja viel drüber geredet und es ist überall Gesprächsthema. Was glauben Sie, sind Lehren, die Sie für sich jetzt schon gezogen haben, wo Sie sagen, das wäre auch ganz gut für die Gesellschaft, das mal in Blick zu nehmen? Es geht ja auch so weit, dass manche das in Frage stellen, ob es überhaupt notwendig gewesen wäre. Und immer diese, hier wird ja schon über ohne Masken gesprochen oder Fußballspiele mit Zuschauern ab September in einem Bundesland und dieses ganze Hin und Her, diese Unruhe und auf der anderen Seite die fachliche Seite, das Robert-Koch-Institut und deren Aufstellung. Wie werden Entscheidungen getroffen? Wer wird wann getestet?
Also ich glaube, diese Situation lehrt vielen in Zukunft, sich mehr zu reflektieren. Welche Verantwortung trage ich im sozialen Bereich gegenüber meinen Mitmenschen? Das ist enorm wichtig. Was gibt es für Verrückte, die der Welt erklären wollen, das ist alles nur ein Spaß mit Corona? Es ist unerträglich, Menschen auf der Straße zu erleben, die keine Rücksicht nehmen. Und wenn Sie schon Robert-Koch-Institut und so weiter ansprechen, letztendlich für diese Institution ist das Neuland. Wir wissen immer, wir lernen am meisten aus Fehlern. Man muss es einfach mal gemacht haben. Das muss jetzt in Zukunft so gestaltet sein, dass wir solche Themen, ist ja interessant, ich lese gerade Albert Camus über die Pest, ja. Was hat das denn letztendlich für großartige Konsequenzen gehabt letztendlich? Tausende sind daran gestorben. Naja, es wurden Veränderungen geschaffen, aber wir haben ja nie damit gerechnet, dass es uns so einmal treffen wird, ja. Und ich glaube, wir müssen einfach auch miteinander anders umgehen lernen, Rücksicht. Und ich sage, wir müssen eine Lobby für die Alten bilden. Das ist wichtig.
Diese Bilder, die ziemlich zu Beginn der Pandemie kamen aus Italien, wo diese Särge weggefahren wurden im Fernsehen. Was haben die bei Ihnen ausgelöst? Weil das Sterben ist ja auch nochmal ganz neu,
finde ich. Ja, es war, was heißt Entsetzen, aber es war eine solche Bedrohung. Ich habe mir nie vorstellen können, dass so etwas möglich ist. Und ich weiß nicht, wie es den Menschen gegangen ist, die diese Särgen tragen mussten. Das kann man nicht so einfach abschütteln. Das kann man nicht so abschütteln. Und so geht es ja im Grunde genommen vielen auch, die in den Krankenhäusern, Schwestern arbeiten. Das schütteln die ihr einfach nicht ab. Ich sehe das selbst bei meiner Tochter, wie oft die mich jetzt oder uns anruft und von Situationen erzählt, weil sie einfach jemanden braucht, den sie sagen muss, wir müssen gar keine Lösung haben. Aber da muss jemand sein, der muss einfach mal zuhören können. Mich wundert es tatsächlich, dass so viele Kirchenaustritte da sind, denn das wären ja eigentlich auch Menschen, also Seelsorger, die Unterstützung leisten könnten. Aber selbst die durften ja nicht mal in die Pflegeheime rein, nicht?
Ja gut, vielleicht gibt es die Austritte aus wirtschaftlichen Aspekten. Denn,
ja,
denn dass der eine sogenannte Rattenschwanz, den es jetzt ja gibt, sind die finanziellen Einbußen, die wirtschaftliche Rezession, die Corona mit sich bringt. Das andere, was ich bei Ihnen raushöre, Herr Willenbrink, ist so eine zwischenmenschliche Geschichte. Ja. Dass man vielleicht die Lehre ziehen sollte, mehr aufeinander zuzugehen, mehr miteinander im Kontakt zu stehen und sich mehr füreinander zu interessieren, zu fragen und das Leben mehr zu teilen, die Lasten mehr zu teilen.
Das kann man nicht anerziehen, aber einfach die Sensibilität zu haben dafür, im Hinterkopf zu haben, was haben wir hier für eine schreckliche Situation gehabt, was hat das mit uns gemacht? Ja?
Herr Willenbrink, auch wenn das komisch klingt jetzt, aber Sie sind 67, das heißt, Sie sind nicht mehr in der ersten Hälfte Ihres Lebens. Wie geht es Ihnen damit, wenn Sie an das Ende Ihres Lebens denken?
Ja, ich versuche zurzeit vieles erstmal zu ordnen zu Hause. Dinge, die man immer ordnen muss. Ob das die finanziellen Dinge sind. Das andere ist, dass ich tatsächlich diesen Gedanken immer noch verdränge. Und man kann das nicht von jemandem sagen, du musst dich frühzeitig damit auseinandersetzen. In der Regel setzen wir uns alle immer ein Stück damit auseinander. Aber die Endlichkeit wurde mir jetzt vor Augen gehalten. Und das hat mich schon dazu geführt, auch mir Gedanken drüber zu machen, wie soll es werden. Jetzt die Organisation der Beerdigung meiner Mutter hat mir nochmal gezeigt, mit wie vielen Menschen man eigentlich jetzt Abschied nehmen kann. Viele wären gerne dabei gewesen, die können wir nicht mit einladen. Aber nee, das heißt für mich, auch innerhalb der Familie mich neu zu ordnen, präsenter zu sein, intensiver zu leben, um dann sagen zu können, ich glaube, gut, wenn es dann soweit ist, dann ist soweit. Ich würde niemals irgendetwas in irgendeiner Sache oder einer Situation nachtrauern wollen. Ich habe so viele gute Dinge und schlechte Dinge erlebt, dass ich glaube, das ist ein erfülltes Leben gewesen dann. Aber ich setze mich schon damit auseinander. Aber es sind ja auch Grenzen, was ich kann. Da bin ich abhängig von denen, die denen ich hoffe, etwas mitgegeben haben zu können, die mir sagen, okay, solche Sachen machen wir bei dir einfach nicht mehr. Sicher habe ich auch mal über Suizid nachgedacht. Wer macht das nicht? Aber ich glaube, ich wäre zu feige dazu, runterzustürzen.
Zum Glück oder leider?
Nein, zum Glück. Nein, nein. Vor allen Dingen, man muss ja auch bedenken, was lässt man da zurück? Immer die Frage nach dem Warum. Wir hatten Suizid innerhalb der Familie und da fragt heute nach 30 Jahren immer noch jeder, warum hat er das gemacht?
Ein Onkel oder?
Schwiegervater, ja.
Das hat Sie wie lange beschäftigt?
Immer noch.
Immer noch.
Weil ich merke, dass es meine Frau vor allem immer noch beschäftigt.
Und es gibt keine Erklärung?
Nee, es gibt keine Erklärung.
Es gibt vielleicht 7 Ansätze, von denen einer passen könnte, aber
gar nicht. Natürlich war das eine vorausgegangene Erkrankung, die da war, aber nichts Lebenslimitierendes, überhaupt nicht. Aber auch so, ein Jahr nach der Rente, ein Jahr in Rente und dann, ja.
Ich bin froh, dass Sie leben und dass es Ihnen soweit gut geht. Ich freue mich auch für Sie, dass Sie den bundesweiten Palliativkongress 2022 mitgestalten dürfen, dass Sie da nochmal Ihre Handschrift sozusagen zum Tragen bringen können.
Ja.
Ich sehe in Ihnen ein ganz, ganz wertvolles Mitglied unserer Bremer Gesellschaft.
Sie auch, Herr
Ich habe mich sehr gefreut, mit Ihnen zu sprechen.
Ja.
Wer das Gespräch nochmal nachhören möchte, der kann das gerne tun. Ebenso auch all die anderen Gespräche diese Woche, die wir mit Menschen gebracht haben, die im medizinischen Bereich arbeiten. Das geht unter www.bremen2.de oder auch im Bremen 2 Podcast-Angebot in der ARD Audiothek. Ich bin Mario Neumann und wünsche allen einen schönen Abend.
Bremen 2 – Gesprächszeit.